D-Radio Wissen. Redaktionskonferenz.
Und darin schaffen wir es endlich ab, das schlechte Gewissen, das wir immer haben. Das kenne ich nämlich ehrlich gesagt auch ein bisschen von mir. Also wenn ich das höre, mehr als 50 Millionen Menschen weltweit sind momentan auf der Flucht. Meistens im eigenen Land, aber eben auch nach Europa. Und die Bilder, die dazukommen, sind häufig schrecklich. Also die Boote auf dem Mittelmeer oder auch auf der Meerenge zwischen Sri Lanka und Indien, die Massengräber in Malaysia und Thailand. Niemand sucht sich das aus, das muss man sich immer wieder klar machen. Und was mache ich? Ich, Sven? Meistens nicht genug. Dabei gibt es ganz viele kleine Sachen, die wir tun können. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz. Flüchtlinge, gekommen, um zu leben. Und die gute Nachricht ist, wenn wir helfen, dann hat sich das nämlich erledigt mit dem schlechten Gewissen. Flüchtlinge, gekommen, um zu leben. Und unsere Nummer 1 heute in der Sendung ist Nalan Sipa. Nalan, wir fangen mit deiner Flüchtlingsgeschichte an.
Ja.
Wo hat die angefangen? Also wo kommst du ursprünglich her?
Ich bin im Süden der Türkei geboren worden, an der türkisch-syrischen Grenze eigentlich. Urfa heißt die Stadt, bin aber in Istanbul aufgewachsen und von Istanbul aus ging es dann nach Bielefeld in die Stadt, die es nicht gibt.
Die ohne Namen, das ist B-I und so weiter und so fort. Wie ist das denn? Würdest du dich selbst, wenn das südliche Türkei ist, würdest du selbst sagen, du bist kurdische Türkin oder bist du türkische Kurdin oder spielt das gar keine Rolle?
Also, wenn man mich danach fragt, ist es, ja, ich bin Kurdin aus der Türkei, aber ich will mich eigentlich gar nicht so als irgendetwas identifizieren. Ich denke mir dann immer so, meine Grundschulfreunde sind in Istanbul, die habe ich gerne, wenn ich da bin, fühle ich mich wohl. Ich habe aber auch meine Freunde hier in Deutschland, mit denen ich studiert habe und ich glaube, es ist nicht der Ort, wo ich geboren wurde oder das ist nicht ein Stück Papier, was meine Identität ausmacht, sondern es sind meine Freunde, meine Erinnerungen, meine Erlebnisse, die es mich zu dem machen, was ich quasi bin. Insofern habe ich mich nie mit der Frage beschäftigt, was ich jetzt bin, wie ich mich fühle. Ich bin halt so, wie ich bin, aber ja.
Wann bist du umgezogen nach Istanbul? Wie alt warst du da?
Ich war da 7.
Das heißt aber, es gibt noch Erinnerungen. An deine Geburtsstadt?
Also ich bin aus einer westlichen Kleinstadt nach Istanbul gezogen. Ich bin quasi im Westen aufgewachsen als kleines Kind und von 7 bis 15 war ich dann in Istanbul. Ja.
Okay.
Aber als kleines Baby bin ich aus der syrisch-türkischen Grenze raus. Also,
okay, daran gibt es sozusagen keine originären.
Nee, nur aus den Sommerferien, wo ich dann Oma und Opa besucht habe quasi. Aber das ist natürlich ein krasser Unterschied, wenn man den Westen und den Osten der Türkei quasi vergleicht. Also da gab es keine Krankenhäuser, daran kann ich mich erinnern, keinen Strom, keine Schulen, was ich sehr schade fand. Ich war immer in den Schulferien im Süden und die Kinder sind teilweise gar nicht in die Schule gegangen. Also das sind schon krasse Lebensverhältnisse, wenn man die beiden Teile der Türkei vergleicht.
Wenn wir noch einen Moment im Süden bleiben, das ist für uns heute, wenn wir darüber berichten, der Norden Syriens und der Süden der Türkei, gefühlt ist das heute, also entweder ist da niemand oder da ist Bürgerkrieg. Das ist jetzt ein bisschen zugespitzt
ja,
formuliert,
verstehe.
Aber hast du noch Kontakt in die Region?
Ja, natürlich. Also meine ganzen Verwandten leben noch da und ich bin auch sehr oft in der Region, weil ich darüber auch berichte und viele Freunde sind von mir auch da und es ist natürlich so, dass man sich dahin verbunden fühlt. Ich beschäftige mich auch sehr viel mit der Kurdenfrage in der Türkei und insofern geht mich alles an, was sich da alles so abspielt. Ich war mehrmals in Diyarbakir, das ist die Stadt, quasi Hochburg der Kurden und das ist eine sehr aufgeschlossene Stadt. Die Menschen sind da anders drauf als in kurdischen Dörfern. Sie sind sehr aufgeschlossen, sie wollen sich entwickeln, sie wollen nach vorne gucken. Und seit ein paar Jahren gibt es ja diesen Waffenstillstand zwischen der PKK und der türkischen Regierung. Insofern ist es da ziemlich friedlich, da kann man sich gerne aufhalten. Wenn du dahin gehen möchtest, ich kann dir gerne Kontakte weitergeben. Es ist friedlich, da braucht man sich momentan keine Gedanken zu machen.
Du bist dann, hast gerade gesagt, bis 14, 15 in Istanbul geblieben.
Richtig, bis 15.
Und dann, jetzt muss man natürlich sagen, von Istanbul nach Bielefeld ist ein großer Entwicklungsschritt.
Oh, ja.
Also von so einer kleinen Stadt wie Istanbul in so eine große Metropole wie Bielefeld.
Also, so war das.
Was war der Anlass? Also warum überhaupt weg aus Istanbul?
Wir sind Kurden und mein Vater war Lehrer in der Türkei und der hat sich gewerkschaftlich organisiert. Das Problem ist, in der Türkei dürfen Beamte sich nicht gewerkschaftlich organisieren. Und wenn man dazu noch ein Kurde ist, ist man erst recht ein Dorn im Auge. Und so kam es dann dazu, dass wir die Türkei von heute auf morgen verlassen mussten. ich kann mich so ein bisschen noch dran erinnern, wie wir dann auf dem Pickup saßen, mitten in der Nacht. Wir mussten zum Flughafen. Wir hatten das Glück, dass wir dann irgendwie fliegen konnten. Aber das sind schon so graue Erinnerungen, dass ich hinten auf diesem Pickup saß und es war dunkel und ich hatte meine Lieblingspyjamas nicht mitnehmen können. Das hat mich sehr traurig gemacht später. Ja, aber das ging dann von heute auf morgen.
Das ist wirklich so, das wollte ich gerade fragen. Du hast das wirklich erst kurz vorher erfahren, ja, dass du
das
jetzt
war
deine
eine Woche
Heimat
davor, genau. Krass. Und dann dachten wir, gut, was machen wir jetzt mit der ganzen Wohnung? Alles schnell, schnell verkaufen. Um den Rest haben sich unsere Verwandte gekümmert. Aber das Blöde ist, man trauert um jedes Detail, um jede Kleinigkeit aus der Wohnung. Ich weiß noch, wie ich in Bielefeld unsere Wohnung geputzt habe und sagte, ja, aber unser Eimer in Istanbul war viel praktischer. Mit diesem Ding hier kann ich nicht putzen. Also das sind echt banale Dinge, die einen im Alltag so prägen. Und wenn sie dann auf einmal weg sind, dann sind sie so wertvoll. Und man vermisst sie einfach nur.
Wann bist du nach Deutschland? Also du warst 14, 15. Welches Jahr war das?
Das war November 99.
Und dann bist du im, das tut mir fast leid, im November, das ist jetzt nichts gegen Bielefeld, aber dann so in den vorweihnachtlichen, tristen, grauen November-Herbst nach Deutschland gekommen.
Hör auf, ja, wir wollten mit dem Bus fahren und es gab niemanden auf der Straße, den wir nach dem Weg fragen konnten. Das sind echt so Momente, an die ich mich immer noch sehr stark erinnere. Es war so grau, einfach regnerisch und es gibt keinen Bus. Wir verstehen diese blöden Haltestellepläne nicht. Ich kann ja kein Deutsch, meine Eltern ebenso wenig. Und das waren so die ersten Eindrücke von Bielefeld. Aber im Nachhinein hat sich das alles verbessert.
Das hast du noch soeben. Das hast du gut gerechnet. Nalan ist heute Abend zu Gast bei uns in der Redaktionskonferenz. Die Flüchtlinge, gekommen, um zu leben. Und jemand, der heute hier lebt, ist Nalan Sipa. Nalan, du hast gerade erzählt, es ging dann im Teenie-Alter nach Bielefeld. Mhm. Weißt du noch, warum eigentlich Bielefeld? Also das ist eine Frage, die man sich ja generell mal im Leben stellen muss. Warum Bielefeld?
Ja, weil da Bekannte von meinem Vater waren. Also der hatte schon Kontakt zu denen aufgenommen und hatte mit denen schon gesprochen und weil wir Leute da kannten, so im fremden Land ein paar Bekannte, das hilft einem schon weiter, ja.
Was waren so die ersten Eindrücke? Also ne, in England sagt man immer, es gibt so ein warm welcome. Gab es das für euch auch oder war es schwer?
Also wenn du nach meinem persönlichen Eindruck fragst, ist das einfach nur grau. Das hing wahrscheinlich mit der Jahreszeit zusammen. Und das war auch der Eindruck, dass die deutsche Sprache sich so komisch anhörte.
Was?
So extrem vulgär irgendwie. Also im Englischen hört sich das da noch sehr fein an, aber das war dann so, ich hatte Deutsch noch nie davor gehört. Und das erste Wort, was ich lernte, war dann, ach so, weil alle Türken das auch benutzt. Und ich dachte mir so, was heißt dieses Wort? Das hört sich an, wie als ob man jetzt niesen würde auf Türkisch. Aber ich wusste halt überhaupt nicht, was das war. Und das sind so kleine Details natürlich, die einem in Erinnerung bleiben. Aber ein graues Deutschland, ja, das ist der erste Eindruck gewesen, glaube ich.
Schule?
Ich musste erstmal auf eine Hauptschule gehen und da war ich zuerst in einer Vorbereitungsklasse, wo ich Deutsch lernen musste. Als die dann aber festgestellt haben, dass ich sehr schnell Deutsch lernen kann, hat die Schule für mich einen Privatlehrer engagiert und dann durfte ich mit dieser Person halt mehrmals die Woche Deutsch lernen. So kam es dann dazu, dass ich sehr schnell zu einer regulären Klasse gewechselt habe. Und genau, ich bin dann bis zur 10. Klasse auf der Hauptschule geblieben, habe meinen Abschluss gemacht und dann ging es weiter aufs Gymnasium.
War dir klar, dass das, also ist fast suggestiv, aber war es schwer? Also ja, wahrscheinlich war es schwer, aber wie war es für dich?
Das war schon schwer, aber ich glaube, ich hatte halt einen sehr starken Willen, dass ich unbedingt studieren wollte. Nur die äußeren Umstände haben es für mich nicht so einfach gemacht.
Das ist nett formuliert.
Richtig, ich sag mal, ich hatte eine Klassenlehrerin, die meine Deutschklausur einmal vorgelesen hat und sagte, ich lese euch jetzt eine lustige Klausur vor, weil da sehr viele grammatikalischen Fehler waren. Da muss man sich bedenken, ich war vielleicht nur 7 oder 8 Jahre in Deutschland und als ich gemerkt habe, dass sie meine Klausur vorliest, war es für mich mit 15, 16 natürlich sehr schwer. Oder sie sagte bei einem Elternsprechtag, zu dem ich mit meiner Mutter gegangen bin, ich musste ja übersetzen, was sie über mich sagt, Da sagte sie, ja, ich habe dann gesagt, ich möchte studieren, ich möchte gute Noten aufs Gymnasium wechseln. Und sie sagte, nein, nein, das kannst du gar nicht machen. Du kannst noch nicht so richtig Deutsch und das ist auch viel zu teuer für deine Eltern. Warte doch auf deinen Prinzen auf dem weißen Pferd, wo ich dachte so, okay, wieso jetzt? Also sie hat es mir sehr schwer gemacht, wobei es sich im Nachhinein zu einer Freundschaft entwickelt hat. Irgendwann war sie dann, ja, irgendwann war sie dann überzeugt von mir, dass ich das auf dem Gymnasium schaffen würde und hat sich bei mir entschuldigt und meinte, es tut mir leid, ich dachte, du bist wie viele andere, die ich kennengelernt habe, aber ich werde dir helfen. Sag Bescheid, wenn du auf dem Gymnasium Hilfe brauchst. Sie hat mir tatsächlich mehrmals Mathe-Nachhilfe gegeben. Ich habe mich auch bei ihr gemeldet, nachdem ich mein Studium abgeschlossen habe.
Du hast was studiert?
Ich habe Politikwissenschaften studiert.
In Duisburg hast du vorhin erzählt, ne?
Richtig.
Ja, okay.
Und also es hat sich dann doch eine Freundschaft entwickelt. Aber anfangs war es dann ein bisschen schwer, ja.
Woher hast du die Kraft genommen?
Ach, ich glaube von meinen Eltern, von meiner Familie, weil wenn man sich so allein fühlt, man hat ja auch keine Freunde, man kann sich nicht verständigen mit den Leuten und ich habe mich immer bei meiner Mutter ausgeheult. Mein Vater hat dann immer gesagt, leg dich bloß nicht mit deiner Lehrerin an, das ist okay, schreib nur deine guten Noten und dann wird alles gut sein und ich glaube, das war die Kraft, die ich von meinen Eltern genommen habe, ja, dass sie mich ständig unterstützt haben. Und dass ich dann, irgendwann wird es eher auch natürlich besser, man findet Freunde, man spricht besser Deutsch und kann sich besser erklären und darüber über die Probleme sprechen. Und so kam es dann natürlich, dass ich mich besser gefühlt habe, dass ich mehr Kraft hatte so und gesagt habe, sie sagt das so, ich werde es ihr aber beweisen, dass ich das anders kann. Und so ist es auch gekommen.
Ist das im Freundeskreis ähnlich gewesen? Anfang ein bisschen schwieriger und dann mehr geworden? Oder waren die mit 15, 16, können die sehr ablehnend sein, können aber auch sehr aufnahmebereit sein? Wie war es bei dir?
Also auf der Hauptschule hatte ich viele Freunde. Es waren viele Russen oder Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien, die ich damals kennengelernt habe. Und mit denen haben wir uns super verstanden. Das war natürlich für mich ein bisschen schwierig, aber ich wurde gut aufgenommen. Nur es änderte sich, als ich aufs Gymnasium gewechselt habe. Da war es dann so ein bisschen schwierig, Freunde zu haben oder kennenzulernen. Und es kam dann sogar so weit, dass ich einfach nur, ich habe mich nicht getraut, weil alle sagten Gymnasium, die Gymnasiasten, das sind so, ne, alle so Kinder. Und ich habe mich ehrlich gesagt nicht getraut, mich mit denen anzufreunden. Und als ich mein Abitur gemacht habe, gibt es ja immer diese Abi-Feier und da hat mir die Schule so ein Zertifikat gegeben oder sowas, dass die gesagt haben, du warst so wenige Jahre in Deutschland und hast dein Abitur erfolgreich bestanden und dann wurde ein bisschen über mich erzählt. Erst nach dieser Abi-Feier kamen ein paar Schüler auf mich so und sagten so, wirklich? Wir dachten, du wärst hier geboren und tolle Geschichte. Okay. Und da dachte ich auch, ja, hätten wir früher drüber gesprochen, hättet ihr das auch vorher. Aber ich glaube, das lag auch an mir. Für dieses Alter ist es, glaube ich, total normal, dass man erstmal so ein bisschen dem Fremden gegenüber oder der neuen Schülerin gegenüber so ein bisschen ablehnend ist. Aber ja.
Ja, Nalan ist mittlerweile in Deutschland gekommen, um zu leben, heißt die Sendung. Schön, dass du hier lebst.
Danke.
Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz. Irgendwie kommen die zu uns, irgendwie, manchmal einfach unter erbärmlichsten Umständen. Und manchmal, das kenne ich von mir zumindest, bin ich emotional mit den Bildern überfordert, die ich sehe. So ein Gefühl hatte ich auch heute wieder, als ich mich so ein bisschen auf die Sendung vorbereitet habe. Da geht es um geheime Flüchtlingscamps im Dschungel, da geht es um angebliche Massengräber, da geht es um Tausende von Flüchtlingen, die auf dem Meer treiben, auch auf dem Mittelmeer. In den vergangenen Tagen kamen die Bilder vor allem aus Südostasien. Und mir hilft verstehen, damit ich es einigermaßen hinkriege, die Radiowissen-Reporter Armin Himmelrath. Du hast dich heute darum gekümmert und bist jetzt bei mir im Studio.
Genau. Es ist auch für mich, ich höre das bei dir so ein bisschen raus, tatsächlich eine Region in der Welt, ja, in der ich mich nicht besonders gut auskenne.
Das ist so.
Und zum Glück haben wir ja hier bei der Radio Wissen und auch bei den öffentlich-rechtlichen Sendern ein gutes Korrespondentennetz. Unser Mann dort in Südostasien ist Udo Schmidt. Und der hat mir einfach heute nochmal erzählt, wie der aktuelle Stand der Dinge ist. Also es gibt bisher knapp 140 Massengräber, die gefunden wurden. Dazu wirklich Dutzende von Lagern im Urwald, irgendwo an der Grenze zwischen Thailand und Malaysia in ganz unzugänglichen Gebieten. Und diese Lager, das hat Udo mir erklärt, sind Teil eines, ja man muss das so sagen, wirklich perfiden und abgebrühten Menschenschmuggelsystems. Die Menschenschmuggler, die verdienen an den Flüchtlingen richtig Geld und die pressen die dann wirklich aus bis zum Letzten.
Die sind dann in diesen Camps festgehalten worden, weil man praktisch Lösegeld erpresst hat. Man hat gesagt, ihr kommt erst weiter, wenn eure Familien in Myanmar noch mehr Geld zahlen. Das ist der eine ganz furchtbare, ganz grausame Teil. Der andere ist der Menschen draußen auf dem Meer. Da werden noch mehrere tausend Bootsflüchtlinge vermutet, die in Booten dort treiben. Man findet sie derzeit nicht. Indonesien und Malaysia haben sich ja bereit erklärt, sie aufzunehmen. Aber man findet die vermuteten mehrere tausend da draußen derzeit nicht.
Und da drängt natürlich die Zeit. Da muss man jetzt schnell handeln. Dann ist es natürlich so, ich habe jedenfalls so ein bisschen in meine Wahrnehmung mal reingehört, dass dieses riesige Flüchtlingsproblem in Südostasien bei uns medial ja erst so in den letzten 2-3 Wochen aufgearbeitet wird und auf die Agenda gekommen ist. Ich selber habe das jedenfalls vorher nicht wahrgenommen, muss ich sagen. Und da, wo die eben herkommen, die Flüchtlinge in Myanmar, da ist das allerdings schon ein Problem und zwar seit Jahren. Und jetzt denkt man ja, Myanmar, das ist doch ein Land, das sich von der Demokratie so langsam, nee, Entschuldigung, andersrum, von der Militärdiktatur so langsam zur Demokratie entwickelt. Aber da sagt eben Udo Schmidt, so einfach ist das nicht.
Seit 2010 fliehen diese Menschen, seit 2011, seitdem die Grenzen auf sind. Und die haben das zu Zehntausende getan. Und bisher sind die ganz einfach immer von den Menschenschmugglern dann in Thailand an Land gebracht worden, über den Landweg nach Malaysia. Das war aber immer relativ unauffällig, weil eben keiner richtig beobachtet hat, was da passiert. Und dann hat Thailand diesen Weg zugemacht vor einigen Wochen, als man nämlich die ersten Camps dort entdeckt hat und als sich die Militärregierung, die es ja derzeit in Bangkok auch gibt, entschlossen hat, dagegen jetzt vehement vorzugehen. Und seitdem treiben eben tausende Flüchtlinge draußen auf dem Meer, weil die Besatzung der Boote zum Teil einfach weg sind, weil die Menschenschmuggler weg sind. Die haben diese Flüchtlinge, weil sie nicht wissen, wohin mit ihnen, einfach sich selbst überlassen.
Und da ist dann jetzt die Marine aus Malaysia zum Beispiel unterwegs, sucht nach diesen Booten, sagen aber auch in Pressemitteilungen gestern und heute, wir finden die nicht. Also wir können die nicht identifizieren, wir können die nicht ausmachen. Jetzt soll auf dieser politischen Ebene zumindest morgen in Thailand ein Flüchtlingsgipfel stattfinden. Da hat unter anderem auch die Regierung von Myanmar gesagt, ja, wir kommen dahin. Aber Udo sagt, im Grunde gibt es da keine Chance, zu einem Erfolg zu kommen, denn die Situation in Myanmar ist relativ gruselig und das eben nicht wegen, sondern trotz dieses langsamen Wegs zur Diktatur.
Dazu müsste den Rohingyas ja wirklich die Menschenrechte auch zugestanden werden von den jetzigen Regierungen. Das ist mitnichten der Fall. Präsident Thein Sein, der ja im Grunde aus der Militärdiktatur kommt, aber ja so eine Art Reformpräsident ist, der hat die Lage der Rohingyas eigentlich eher verschärft sogar. Der hat Gesetze erlassen, dass Rohingyas nur noch alle 3 Jahre ein Kind bekommen dürfen. Ein ausdrücklich rassistisches Gesetz, ganz ohne Frage, das sich gegen die muslimische Minderheit richtet. Der hat sich auf die Seite der radikalen Buddhisten gestellt. Also in den letzten Jahren geht es den Rohingyas eher schlechter. Und was besonders betrüblich ist, ist, dass Aung San Suu Kyi, die Friedensnobelpreisträgerin, von der viele zu Recht vieles erwarten, im Land und auch international, sich zu diesem Problem bisher überhaupt nicht geäußert hatte. Das tut sie nicht, weil sie auch keine Freundin der Rohingyas ist. Sie ist ebenfalls Angehörige der Bama, der zentralen Ethnie in Myanmar. Und am Ende des Jahres, wohl Anfang November, wird in Myanmar gewählt. Und Aung San Suu Kyi möchte diese Wahlen gewinnen. Sie wird sie wohl auch gewinnen. Und mit einer Einstellung pro Rohingya kann man in Myanmar derzeit keine Wahlen gewinnen. Also niemand in Myanmar ist auf der Seite dieser Minderheit, trotz Demokratisierung.
Das ist wirklich für mich auch wirklich eine krasse Situation, sowas zu hören und auch diese Einsichten wirklich in das, was in Myanmar vorgeht. Mir war dieses Zerwürfnis innerhalb des Landes, dieser Graben, der ja offenbar da quer durch die Bevölkerung geht, tatsächlich überhaupt nicht so klar. Eine Frage, die für mich dann noch wichtig war, als ich mit Udo telefoniert oder gesprochen habe, war einfach die Frage, wenn die Politiker ganz offensichtlich versagen, und zwar in mehreren Ländern dann gleich, wie es denn die Bevölkerung dort in Südostasien in den Ländern aufnimmt, dass eben so viele Flüchtlinge unterwegs sind, dass die dann eben zum Teil ganz dringend und eilig auch Hilfe brauchen. Und da sagt Udo, das hängt nun wirklich sehr vom Land ab, wie da reagiert wird.
In Thailand ist man weit weg von diesem Problem und empfindet auch wenig Solidarität mit muslimischen Rohingyas, die ins Land kommen. Das ist der eine Punkt. In den islamischen Ländern Malaysia und Indonesien ist das schon anders. Insbesondere in Indonesien war etwas ja sehr Positives zu beobachten. Die Menschen in Aceh auf Sumatra haben Hunderte von Flüchtlingen, die mit den Booten draußen vor der Küste trieben, gegen den Rat ihrer Regierung an Land geholt mit ihren Fischerbooten, haben gesagt, wir müssen die muslimischen Glaubensbrüder, auch darum ging es natürlich, retten, obwohl die Regierung gesagt hat, ihr dürft das nicht und das ist auch gefährlich, die sind wahrscheinlich krank. Also man hat versucht, das zu verhindern, ne? Und viele Menschen sind da aber dann letztlich ihrer Menschlichkeit gefolgt. Das ist der positive Teil der Geschichte.
Soweit also Udo Schmidt, unser Reporter dort vor Ort in Südostasien. Für mich tatsächlich auch ein bisschen etwas Versöhnliches, was er da am Schluss formuliert hat. Also dass eben nicht alle drauf hören, was da irgendwelche Politiker in der Regierung sagen, sondern dann sagen, da sind Flüchtlinge, die brauchen Hilfe und denen helfen wir.
Die Flüchtlingsströme in Südostasien hat unser Reporter Udo Schmidt erklärt und Armin Himmelrath hat zusammengefasst. Dir dafür vielen Dank. Er hat in Cannes die Goldene Palme gewonnen, der Film Dipan. Das ist eine Geschichte von drei Flüchtlingen, die aus Sri Lanka nach Paris kommen. Angeblich sind die drei eine kleine Familie. Das ist aber, das kommt im Film raus, nur Schein. Denn die Hauptperson Dipan hat bei den Tamil Tigers im Bürgerkrieg gekämpft in Sri Lanka. Und zwar für die Unabhängigkeit des Nordens, in dem eben die Tamilen leben. Und dort, in den Kämpfen, hat er seine echte Frau und sein echtes Kind verloren. Silke Dietrich ist unsere Korrespondentin in Neu-Delhi. Sri Lanka, wenn ich das richtig im Kopf habe, Bürgerkrieg relativ genau vor 6 Jahren offiziell beendet, im Mai 2009. Silke, flieht da noch wer und wenn ja, wohin?
Also jetzt sind, glaube ich, nicht mehr so viele Menschen auf der Flucht, aber jahrzehntelang waren sie auf der Flucht. Du hast es ja eben schon gesagt, der Bürgerkrieg, der 25 Jahre lang angehalten hat, also seit den 80ern, gab es immer wieder Fluchtwellen. Denn auf Sri Lanka leben Singalesen, die bilden die Mehrheit, so 75% ungefähr. Das sind Buddhisten und die Tamilen, mit die eine Minderheit bilden, so ungefähr 20%, und das sind Hindus. Und die Tamilen wollten eben den Norden und den Osten des Landes, die wollten einen eigenen Staat dort erklären und unabhängig sein. Und die Tamil Tigers, für die einen ja die Befreiungsarmee, für die andere eine Terrorgruppe, die hatten dann blutige Auseinandersetzungen mit den Singalesen. Und das ging sehr, sehr lange so. Und dazwischen geraten sind natürlich unzählige Zivilisten. Und 2009 ist das Ganze dann eben so blutig zu Ende gegangen und die Tamilen haben eben verloren.
Kannst du sagen, wenn man auf die Flüchtlingswellen mal guckt, sind das immer dieselben Wege, die diese Menschen nehmen, oder wo lang, wohin fliehen die?
Ja, eigentlich schon. Also die meisten sind sowieso als allererstes nach Indien geflohen, weil die Meerenge ist ziemlich eng. Da liegen nur 29 Kilometer zwischen Indien und Sri Lanka. Sri Lanka liegt ja jetzt von der Karte her südlich von Indien. Und in Indien gibt es eben auch einen Bundesstaat, der Tamil Nadu heißt. Das heißt, die Tamilen, die geflohen sind, sind dann erstmal da hin und viele sind auch erstmal da geblieben. Es gibt sehr viele Flüchtlingscamps oder hat es gegeben, wo die aufgenommen wurden. Und von da aus sind dann aber auch viele weiter. Also sehr viele sind zum Beispiel nach Australien, bevor die Flüchtlingspolitik da so restriktiv geworden ist. Ganz, ganz viele sind nach Europa. Das sieht man ja auch in dem Film, zum Beispiel in Frankreich. Die Community ist sehr groß, da leben so über die Hunderttausende. Auch in Deutschland so um die 60.000. Und die meisten aber, die sind tatsächlich nach Kanada. Also da leben so 300.000 Sri Lanka ungefähr. Und die leben sogar fast die meisten davon in Toronto, so 250.000 ungefähr.
Heißt das auch vor allen Dingen, es sind die Menschen, weil du gerade diese Nähe zwischen Indien und Sri Lanka angesprochen hast, es sind vor allen Dingen die Tamilen aus dem Norden, die dann in den Süden Indiens fliehen? Oder ist es auch andere Zivilbevölkerung?
Also Tamilen sind ja Zivilbevölkerung, die sind auf jeden Fall am meisten geflohen, weil das Problem war einfach, dass nach dem Bürgerkrieg, der eigentlich 2009 zu Ende war, noch ein Präsident an der Macht war, der selber Singalese ist und die Tamilen noch weiterhin unterdrückt hat. Man wusste ja auch nie so genau, sind das jetzt Zivilisten, sind das sogenannte Terroristen, die noch da leben, Flüchtlinge, die dann eigentlich schon wieder zurückgekommen sind aus vielen verschiedenen Ländern. Das hat das UNHCR zum Beispiel belegt. Die sind dann alle gefoltert worden oder eben auch vergewaltigt von Polizisten oder vom Geheimdienst. Also denen ging es sehr, sehr lange immer noch nicht gut da. Deswegen gab es auch selbst nach dem Bürgerkrieg immer noch eine Flüchtlingswelle, dass die Leute raus aus dem Land wollen. Und die Hoffnung ist jetzt, dass eben jetzt mit dem neuen Präsidenten, der seit Januar im Amt ist, es nicht mehr ganz so wild ist und die Tamilen nicht mehr so unterdrückt werden und die einfach eine größere Chance haben, die Kriegsverbrechen auch aufzuklären.
Kann man was dazu sagen oder weißt du was dazu, ob Menschen denn auch heute noch fliehen? Du hast es gerade gesagt, es sind 6 Jahre ungefähr seit 2009, dass der Bürgerkrieg vorbei ist. Jetzt gibt es Hoffnung mit einem neuen Präsidenten. Trotzdem hast du gesagt, die Menschen fliehen auch immer wieder. Ist das bis heute so oder gibt es irgendwie Erkenntnisse, dass es weniger Flüchtlinge werden?
Jetzt ganz aktuelle Zahlen habe ich im Moment nicht. Ich glaube, dass es durch den neuen Präsidenten auf jeden Fall weniger geworden sind, weil den vor allen Dingen die Tamilen gewählt haben. Auch die muslimische Minderheit, aber eben gerade auch die Tamilen, weil der andere, der vorherige Präsident eben dafür stand, so repressiv gegen sie vorzugehen. Und die werden jetzt einfach Hoffnung schöpfen und sagen, wir bleiben jetzt hier im Land und hoffen darauf, dass es besser wird.
Auch das immerhin eine kleine Hoffnung. Silke Dietrich war das. Für D-Radio Wissen über die Situation in Sri Lanka. Wir wollen, ja, und wir können auch. Denn uns ist das wichtig genug, Menschen zu helfen, Flüchtlingen erst recht. Die einzige Frage, die wir jetzt noch haben, ist, wie geht das? Christian Schmidt hat's ausprobiert und braucht als erstes...
Bitte haben Sie etwas Geduld. Sie werden mit dem nächsten freien Mitarbeiter verbunden.
Der Wunsch zu helfen kostet mich erstmal viel Zeit in der Warteschleife. Ich versuche bei der Stadt denjenigen zu erreichen, der mir sagen kann, ob ich einen Flüchtling in einer WG aufnehmen darf oder nicht. Ich werde weitergeleitet, dann nochmal weitergeleitet und habe dann die Durchwahl vom Amt für öffentliche Ordnung. Dort ist offenbar viel los. Später erfahre ich, dass das die falsche Anlaufstelle war. Immerhin, am nächsten Tag werde ich zurückgerufen und aufgeklärt. Vom Amt für Wohnungswesen, Abteilung Auszugsmanagement.
Ja, hallo?
Dort erfahre ich, dass es geht und wie es geht zu helfen. Aber ich merke schon, aller Anfang ist schwer.
Ich würde sagen, einfach mal machen.
Das ist das Motto von Jessica, die ich über einen Facebook-Aufruf zum Thema treffe. Ich hatte ja genug Zeit, in der Warteschleife meinen Feed zu checken. Jessica und ich haben gemeint, dass wir beide helfen wollen, aber am Anfang noch keine Ahnung hatten, wie. Ihre Schwester Julia hatte dann aber die Idee, über Facebook nach Sachspenden zu fragen. Und zusammen mit ihrer Freundin Katja haben sie sich einfach ein Herz gefasst.
Wir sind direkt ins Flüchtlingsheim gegangen. Wir haben halt erstmal vorgesprochen und erzählt und dann kam direkt schon so, ja, im Moment wollen sich viele engagieren und eigentlich so Sachen wie Sprachkurse und Freizeitaktivitäten werden schon gemacht. Und die waren am Anfang ein bisschen eher, sagen wir, zurückhaltender, würde ich sagen, ein bisschen skeptischer. Genau, so wie weit das dann geht.
Die drei hatten Glück. Sie haben hilfsbereites Personal gefunden, das mit ihnen zusammen geklärt hat, wo welche Hilfe gerade am meisten gebraucht wird. Weil sie Architektur studieren, haben sie jetzt den Plan, die Wohnräume aufzumotzen. Und sie sind schon mittendrin.
Wir kommen gerade von einer Frau, die uns im Internet schon geschrieben hat, weil die Julia eben so einen Aufruf gemacht hat, wer denn noch Farbe hat oder Streichmaterial. Und da haben sich direkt ganz viele Leute gemeldet. Und jetzt haben wir schon den ersten 10 Liter Eimer weiße Farbe abgeholt und Abdeckfolie. Ja, das war unser erster Auftrag sozusagen heute.
Den Mut, einfach beim Flüchtlingsheim anzuklopfen und zu fragen, ob man helfen kann, haben viele nicht. Und auch Julia, Katja und Jessica hätten sich am Anfang über etwas mehr Überblick der Hilfsmöglichkeiten gefreut.
Dass es vielleicht eine so eine Bündelung gäbe, vielleicht sowas wie so eine Tauschbörse oder so im Internet, wo man sagen kann, so ja, ich kann das und das leisten. Und dann gibt es vielleicht ein paar Leute, die das dann so aufteilen können. Okay, du mit deinen Fähigkeiten kannst hier einsteigen. Sowas wäre, glaube ich, ganz praktisch, um das einfacher zu machen.
Das versucht zum Beispiel die Kölner Freiwilligenagentur. Auch Leute, die noch nicht so genau wissen, wie sie ihre Hilfe gestalten wollen, sind hier gut aufgehoben. Hier geht man mit System vor, erzählt Svenja Rickert.
Für die Projekte, die wir hier haben, haben wir dann einen Fragebogen, den man erstmal ausfüllt. Und da schreibt man erstmal ein bisschen was über sich, was eigentlich die Motivation ist, was man so mitbringt. Und die Leute laden wir dann alle zu einer Infoveranstaltung ein. Da stellen wir die Projekte nochmal detaillierter vor. Und stellen aber auch vor, was es sonst noch für Möglichkeiten gibt, wo man sich einfach in Köln hinwenden kann, wenn jetzt die beiden Projekte, die wir hier haben, einfach nicht passend sein sollten.
Der Wunsch, helfen zu wollen, ist gut und toll, sagt Rickert. Nur sollte jeder dann noch mal kurz in sich gehen, wie das aussehen könnte.
Ich finde es auch schon wichtig zu überlegen, was genau die Motivation ist, was möchte man eigentlich, denn es gibt auch ganz viele Projekte in Köln, die vielleicht nicht direkt mit Flüchtlingen arbeiten, aber zum Beispiel mit Kindern oder Familien mit Migrationshintergrund, die auch ganz dringend ehrenamtliche Unterstützung brauchen. Das ist vielleicht gerade nicht so dem Trend entsprechend, aber genauso wichtig.
Julia, Jessica und Katja haben die ersten Sachspenden zusammen, um helfen zu können. Auch sie haben vorher mit Leuten gesprochen, um zu hören, ob ihre Hilfe überhaupt benötigt wird. Jetzt werden sie gemeinsam mit den Flüchtlingen die Wände mit Bildern aus der Heimat verschönern. Helfen kann jeder, sagt Katja. Und um rauszubekommen, wie, hilft einfach ein kleines bisschen Interesse an den Menschen.
Also ich denke, wenn man sucht und so mit offenen Augen jetzt im Moment durch die Gegend läuft, dann findet man auch viel irgendwie zu dem Thema und wo man was machen kann.
Kommt Leute, so schwierig ist es nicht. Wir haben es auch nochmal für euch ins Netz gestellt, wie es geht und wo ihr was findet. Es muss doch gehen. Die Radio Wissen, die Redaktionskonferenz, gekommen, um mit uns zu leben. Was bringt einen Menschen eigentlich dazu, seine Heimat zu verlassen? Seine Familie, seine Wohnung, auch seine Freunde? ohne alles irgendwie aufzubrechen. Ich weiß es nicht, ich kann es vielleicht nur erahnen und ich weiß, für mich ist da irgendwie so ein wahrer Satz dran, der heißt, das macht niemand freiwillig. Dirk Sabrowski ist Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe in Bonn. Herr Sabrowski, wir reden immer weltweit ungefähr von 51 oder 51,2 Millionen Menschen, die auf der Flucht sind. Über welche Region reden wir da? Über alle in der Welt?
Ja, also diese Zahl von 51,2 Millionen bezeichnet alle Menschen auf der Flucht, so wird das immer genannt. Das sind sowohl die Flüchtlinge, das sind streng genommen die, die in ein anderes Land fliehen, also über eine Grenze bei ihrer Flucht überschreiten. Das sind knapp 17 Millionen, wobei diese Zahlen von Ende 2013 sind. Mittlerweile sind die Zahlen alle wieder etwas höher geworden, leider.
Was heißt etwas?
Na, die Zahlen werden nächsten Monat veröffentlicht, aber ich denke, von insgesamt 55 Millionen plus können wir schon ausgehen. Mhm. Aber das ist jetzt meine Schätzung, aber die werden immer zum Tag des Flüchtlings im Juni veröffentlicht. Mhm. Aber wir haben eben knapp 17 Millionen Flüchtlinge, die über eine Grenze in ein anderes Land geflohen sind. Der weitaus größere Teil mittlerweile sind die sogenannten intern Vertriebenen. Das sind etwa 34 Millionen oder Ende 2014 sogar schon 38 Millionen Menschen.
Das sind die, die im eigenen Land irgendwohin anders fliehen müssen.
Genau, in der Regel von einer unsicheren in eine sichere Region. Das ist ganz unterschiedlich, je nach Art des Konfliktes und auch Größe und Art des Landes.
Gibt es Regionen in der Welt, in denen mehr Menschen auf der Flucht sind als in anderen Regionen? Also ich denke an Westeuropa, da wird sich wahrscheinlich die Flüchtlingsanzahl in Grenzen halten. Es wird andere Regionen geben, da ist das schlimmer.
Ganz klar, wir müssen uns nur die großen Konflikte in Erinnerung rufen, die es auf der Welt gibt. Und in deren Nachbarländern sind die Flüchtlinge und in den Ländern selbst sind die intern Vertriebenen. Also das sind aktuell, ist es natürlich Syrien und die Nachbarländern dort sind am meisten Flüchtlinge. Aber auch Afghanistan und die Nachbarländer sind die zweitgrößte Flüchtlingssituation. Und schon da sehen wir, dass ein weiteres Problem darin besteht, wie lange die Menschen Flüchtlinge sind. Denn teilweise ist das Jahre und Jahrzehnte, die sie in diesen Flüchtlingssituationen leben. Ein drittes Beispiel wäre Somalia und dessen Nachbarländer, also Kenia und Äthiopien. Das ist die dritte große Gruppe an Flüchtlingen. Aber es gibt weitere Flüchtlingssituationen in Afrika, in Asien, im pazifischen Raum und jedes Jahr kommen neue hinzu.
Können Sie drei Sätze dazu sagen, aus welchen Gründen verfolgt wird? Reden wir vor allen Dingen über ethnische Grenzen? Reden wir über Religion? Was sind Hauptgründe?
Na, die Hauptgründe sind erstmal Krieg, Gewalt und Verfolgung. Was dann wiederum der Grund für Krieg, Gewalt und Verfolgung sind, das ist in den Krisen unterschiedlich und ist in der Regel eine Mischung aus anderen Gründen. Das sind politische Kämpfe, Verfolgung, die im Kampf um Ressourcen zu tun haben und oft ist es auch da eine Mischung. Wir sehen in den letzten Jahren, dass die Krisen sich verändern. Es ist nicht mehr unbedingt Land A kämpft gegen Nachbarland B, sondern es sind Konflikte, die Gruppen aus mehreren Ländern in verschiedenen Ländern stattfinden, wie wir jetzt die IS zum Beispiel, die ist gar nicht einem Land eindeutig zuzuordnen und es gibt auch kein klares Land als Gegner, sondern es gibt Gruppen, die gegeneinander kämpfen und die sich da auch weniger um die Staatsgrenzen kümmern. Das ist die Krisen verändern sich und auch die Gründe verändern sich, aber es ist immer eine Mischung aus politischen Gründen und die Flucht ist in aller Regel vor Gewalt und Verfolgung.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, viele Menschen sind sozusagen innerhalb des eigenen Landes unterwegs und auf der Flucht. Bei denen, die Grenzen überschreiten, weiß ich, gibt es auch gewisse Regularien, wie wir auch helfen können. Wie helfen wir Binnenflüchtlingen?
Das stimmt. Für die Flüchtlinge gibt es die Genfer Flüchtlingskonvention. Da gibt es klare Zuständigkeiten und klare Ansprüche, wie die Hilfe sein soll. Für intern Vertriebenen, die sogenannten IDPs, ist das Ganze sehr viel schwieriger. Zunächst mal sind die Menschen nicht unbedingt sichtbar, denn sie sind nicht in Flüchtlingscamps oder nicht in registrierten Situationen vorhanden, sondern sie fliehen erstmal zu ihren Verwandten, zu ihren Bekannten in die Nachbarregionen, hoffen, dass sie schneller wieder zurückkehren können, sind auch wesentlich mobiler und sind nicht registriert und an einem Punkt zu packen. Gleichwohl hinzu kommt noch, dass die Wege natürlich zu ihnen viel schwieriger zugänglich sind, weil sie halt noch in dem Land sich befinden, in dem die Krise stattfindet. Das heißt, Transportwege sind schwierig. Und der dritte Punkt ist, dass sie die Unterstützung der Regierung benötigen, um Zugang zu den Menschen zu bekommen. Und diese Regierung ist unter Umständen in den Konflikt verwickelt und ein Teil des Konfliktes, was die Sache auch nicht leichter macht.
Heißt das, ein erster Schritt, um zu helfen, ist erstmal Sichtbarkeit herstellen und sagen, diese Konflikte gibt es und da sind die Probleme. Ist das ein erster Schritt?
Das ist immer wichtig, dass überhaupt die Weltöffentlichkeit aufmerksam wird auf die Flüchtlinge und auf die internen Vertriebene. Das Zweite ist es, dass es die Stellen, die dazu in der Lage sind, das sind UN-Strukturen und große Organisationen, dass die versuchen, die Regierung vor Ort dazu zu bringen, sicheren Zugang zu den Flüchtlingen zu bekommen oder auch den Flüchtlingen zu ermöglichen, in einen sicheren Teil des Landes zu fliehen oder auch in ein Nachbarland zu fliehen, wo man sie besser versorgen kann.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, viele von den Flüchtlingen sind Jahrzehnte unterwegs oder auf der Flucht. Gibt es Erkenntnisse darüber, wie viele Menschen es schaffen, dann irgendwann in ihre Heimat, so sie denn wollen, zurückzukehren?
Auch das unterscheidet sich natürlich von Konflikt zu Konflikt. Es gab in der Vergangenheit Kriege, die beendet wurden und wo es nach einer gewissen Zeit möglich war, dass die meisten der Flüchtlinge zurückkehren konnten. In den letzten Jahren müssten wir leider feststellen, dass die Zahl der Rückkehrer, die freiwillig und in Frieden zurückkehren können, immer geringer wird. Im Jahr 2013 waren das beispielsweise, ich glaube, 2-3% nur, die von den weltweiten Flüchtlingen, die wirklich zurückkehren konnten. Das heißt für uns, für die humanitären Helfer, dass es nicht nur eine große Zahl an Flüchtlingen bereits dort sind und jedes Jahr kommen neue hinzu. Das heißt, diese humanitäre Aufgabe ist kaum noch zu bewältigen.
Die Aufgabe wird schwieriger und wird größer. 55 Millionen Flüchtlinge oder sogar mehr. Mal gucken, was die Zahlen nächsten Monat sagen. Und auch die Zahl der Rückkehrer wird geringer. Dirk Sabrowski war das, Geschäftsführer der Uni Flüchtlingshilfe in Bonn. Vielen Dank für das Gespräch. Gekommen, um zu leben. Und einer, der gekommen ist, ist Adnan. Adnan, du bist ursprünglich aus Sarajevo.
Genau.
Und bist wann nach Deutschland gekommen?
Ich bin 1993 nach Deutschland gekommen, direkt nach Köln. Und damals habe ich einen Beitrag für WDR gemacht in Zagreb und durfte ich irgendwie anreisen. Und,
du bist dann, Kameramann.
Genau. Ich bin Kameramann. Damals habe ich irgendwie für Cosmo TV einen Beitrag gemacht und durfte so reinkommen.
Und dann bist du geblieben.
Ja, genau.
Hört sich das so an gerade.
Dann bin ich auch hier geblieben.
Ja. Warum bist du geflohen? Also wir reden über den Balkankrieg letztendlich.
Ja, natürlich. Ja, warum bin ich rausgeflogen? Deine Situation in Sarajevo war eigentlich schrecklich. Wir waren in Kassel, ne, so angekreist mit schweren Waffen. Und das war Gefängnis. Und wirklich so ein großes Gefängnis von 500.000 Leuten, die da steckten. Und keiner konnte raus oder rein. Ich hatte diese Glück, dass ich irgendwie als Journalist rausfliegen konnte. Und so, das habe ich diese Gelegenheit auch benutzt. Nach einem Jahr bin ich rausgeflogen.
Hast du in dem Moment eigene Familie zurücklassen müssen, weil du rauskamst und andere vielleicht nicht?
Ja, leider war das so. Das hat mir sehr schwer gefallen, natürlich, dass meine Eltern, meine Schwester, meine komplette Familie ist da geblieben. Und ich habe das irgendwie so viel geholfen, wie ich konnte. Damals so mit Hilfsmittel, also Hilfsgüter, so Pakete geschickt und so. Aber mehr konnte ich auch nicht machen.
Ja, mehr geht auch nicht, ne?
Ja.
Du sagst, du bist direkt nach Köln gekommen. Wie waren die ersten, weiß nicht, Tage, Wochen hier?
Ja, meine Ex-Freundin, die war hier. Später meine Frau, die hatte im Theater gespielt, in Mülheim an der Ruhr, Roma-Theater. Und die hatte ein paar Bekannte hier gehabt. Und erste zwei, drei Nächte waren wir so bei irgendwelchen Leuten, die ich nicht kannte, so einen Schauspieler und so. Und dann durften wir einen Abend so zu einer Vorstellung gehen. Und nach der Vorstellung haben wir ein paar Leute kennengelernt. Und dazwischen waren so Willi und Marin. Mhm. Und nicht mal nach 10 Minuten, wirklich so, Willi und Marin Winter, die haben gesagt, Leute, also ihr könnt bei uns wohnen.
Einfach so?
Ja. Und kommt einfach, wir wohnen in Holzfischenisch, in einem kleinen Haus. Wir haben nur 2 Zimmer, aber ein Zimmer könnt ihr haben.
Das habt ihr gemacht?
Und natürlich, haben wir gemacht. Und dann waren wir 6 Monate da oder 7 Monate. Und die haben nicht nur uns mit diesem Zimmer geholfen, ne, sondern die haben echt versucht, alles zu machen. Weil ich habe diese Flüchtlingsstatus gehabt, aber nicht wirklich die Hilfe von dem Staat. Gar nichts. Ich habe mich auch nicht als Flüchtling angemeldet, sondern ich habe versucht, meine eigene Existenz zu gründen. Und da waren wir 6-7 Monate da in einem kleinen Zimmer, wirklich, und ein großer Hund dazu und so ein bisschen Garten,
weil
man so wirklich so von diesem Garten komplette Köln sehen konnte. Das war echt schön. Und wir haben uns befreundet. Wir waren zusammen und später ist der Willi auch mein Trauzeuge gewesen. Und ja.
Wann seid ihr ausgezogen dann?
Und irgendwann ist auch, haben wir unsere Tochter, also erzeugt da und in Schwangerschaft. Nach 5-6 Monate mussten wir auch was finden, haben wir WBS-Schein bekommen damals und haben eine Wohnung in Köln zugefunden.
Hast du das sofort hingekriegt, dann als Kameramann auch hier Fuß zu fassen?
Nicht ganz. Am Anfang, also ich habe erstmal, nachdem ich hier gekommen bin, nach kurzer Zeit schon Antoni Radus kennengelernt, die damals bei WDR war. Und mit ihr bin ich dann wieder zurück nach Bosnien gefahren. Und
du hast von da berichtet,
als Kameramann. Und dann haben wir so ARD-exklusiv 30, 45 Minuten Reportage gemacht. Ja. Und bin ich irgendwie zurückgekommen. Und da hatte ich erstmal ein paar Monate keinen Job. Und irgendwann hat es sich die Chance gegeben, also bei einer Produktionsfirma in Bonn damals, APM hieß der damals, einen Job zu kriegen. Und dann war ich irgendwie Anfang 1994 fest angestellt und 5 Jahre war ich da.
Heute bist du freiberuflicher Kameramann, ja, hast du eine kleine Firma.
Genau, jetzt bin ich seit 1999 bin ich Freiberufler.
Lass uns doch über ein großes Wort reden. Heimat, ist das jetzt eher hier oder ist das Sarajevo? Also wenn du es dir aussuchen könntest, was ist dir lieber?
Ja, ich bin hier glücklich und zufrieden. Also da ist meine Heimat, wo ich glücklich und zufrieden bin. Und ich habe ja meine Kinder hier und dann ist natürlich meine Heimat.
Das heißt auch, ein Weg zurück wäre für dich auch mit den Kriegserfahrungen natürlich keine Alternative gewesen.
Also Weg zurück wäre nur für mich möglich, wirklich, wenn das so vor dem Krieg gewesen wäre, so dieser Zustand. Aber so nach dem, das, was alles da unten passiert ist und diese Hass, die irgendwie daraus resultiert ist, möchte ich nicht irgendwie da zurückkehren. Und für mich ist das abgeschlossene Sache. Vielleicht, also ich mag da natürlich da meine Eltern besuchen, ich mag ja auch diese ganze Flur, die da ist, wirklich so ja, diese Offenheit und die Wärme, die Menschen haben, aber da zu wohnen, ist wirklich so schwierig geworden da und auch ökonomisch sehr schwierig. Und ja, und das ist irgendwie ein kleines Land, der auf drei Teile geteilt ist. Und das ist wirklich keine gute Lösung für keine von diesen Bevölkerung, die da leben.
Ja, das stimmt wohl. Adnan Hodžić. Gekommen, um zu leben. Schön, dass du hier lebst und schön, dass du uns die Geschichte erzählt hast. Die Radio Wissen Redaktionskonferenz am Donnerstagabend. Dalan, das habe ich dich vorhin nämlich gar nicht gefragt. Du hast uns erzählt, wo du herkommst und dass du nach Bielefeld gegangen bist und in Duisburg studiert hast. Welche Staatsbürgerschaften hast du?
Ich habe die türkische und die deutsche, beide.
Musst du dich da nicht entscheiden?
Nein, ich musste das nicht. Gott sei Dank nicht.
Okay. Gott sei Dank nicht? Wird dir das schwerfallen?
Nee, ich weiß es nicht. Ich glaube, ich würde nur darauf achten, mit welchem Ausweis ich mehr reisen kann. Und das wäre die deutsche.
Ich wollte gerade sagen, es ist wahrscheinlich dann etwas einfacher, die deutsche.
Also dann würde ich pragmatisch denken, glaube ich.
Heißt das für dich auch so diese große Debatte um Heimat gibt es nicht, weil du im Jetzt lebst?
Gar, ich glaube überhaupt nicht, nein. Also die Frage stelle ich mir gar nicht. Ich werde nur damit konfrontiert, wenn andere darüber also so wie ich danach jetzt fragen.
Ah, genau. Was machst du heute?
Ich mache jetzt momentan mein Volontariat bei der Deutschen Welle. Es ist eine journalistische Ausbildung und ich lerne so, wie man Radio macht, wie man Fernsehen macht, wie man Online-Texte schreibt. Und das macht Spaß. Das ist meine Zivilwehrdienst, sage ich immer. 18 Monate dauert das Jahr. Ein ganzes Jahr habe ich hinter mir, nur noch ein halbes Jahr und dann habe ich das hinter mir. Genau.
Sind denn Flüchtlingsthemen für dich heute wichtig?
Ja, auf jeden Fall. Ich kam mit diesem Thema zum ersten Mal in Berührung, als ich über syrische Flüchtlinge Flüchtlinge in Ulfa berichtet habe. Und das war natürlich eine ganz andere Dimension. Das waren so kleine Kinder, die ohne Eltern über die türkische Grenze in die Türkei gekommen waren. Und ich musste mit denen sprechen, musste mich echt so zusammenreißen, dass ich nicht gleich losheule. Und ich weiß noch ganz genau, das war vor 2,5, 3 Jahren. Ich ging dann raus aus dem Haus und das hat mich alles so mitgenommen. Ich habe dann so angefangen zu heulen. Das ist für mich, weil ich kenne diese Dimension, was es heißt, ein Flüchtling zu sein. Aber so ein Kriegsflüchtling zu sein, ist nochmal eine ganz andere Nummer. Und auch hier in Deutschland habe ich mich sehr oft damit beschäftigt. Ich habe immer wieder Reportagen gemacht über Flüchtlinge, die hier in Deutschland leben. Ich habe sie auch, wir haben in Facebook so eine kleine Gruppe gegründet, wie wir Flüchtlinge in Deutschland unterstützen können. Und ich versuche immer wieder Kontakt mit denen aufzunehmen. Und es ist für mich jedes Mal ein komisches Gefühl, wenn ich in einen Flüchtlingsheim gehen muss und das kommt bei mir alles wieder hoch natürlich. Ich war selber bei meinem Flüchtlingsheim, wo ich gelebt habe, ich bin nie wieder dahin gegangen. Also okay. Das war in Hamm und seit 15 Jahren habe ich immer noch ein komisches Gefühl, wenn ich in der Bahn sitze und an Hamm sogar vorbeifahre. Also meine Vergangenheit...
Wird dir das nicht zu viel irgendwann, wenn du sagst, du bist jedes Mal auch ein Stück Überwindung oder komisches Gefühl, du stellst dich da auch immer wieder ein Stück eigener Vergangenheit, aber das hält dich nicht ab?
Nicht wirklich, weil ich empfinde, ich mache einen Job, wo ich den Luxus habe, darüber zu erzählen. Ich kann andere Leute darauf aufmerksam machen. Als ich ein Flüchtling war, habe ich mir sehr gewünscht, dass Leute sich um uns kümmern, dass Leute uns einfach verstehen. Und ich glaube, das ist der Wille, den ich jetzt habe, dass ich sage, gut, ich kann darüber erzählen. Es kostet mir natürlich immer wieder Energie oder Aufwand, aber das ist nicht zu vergleichen mit dem oder mit dem Spaß, was ich danach habe, wenn ich so eine Geschichte mal erzählt habe. Ich will denen einfach nur helfen, weil ich war selbst ein Kind. Ich hatte Gott sei Dank meine Familie dabei, aber ich habe viele Flüchtlingskinder getroffen. Die haben gar keine Familie, die sind hier allein und die sind auf jede Unterstützung und jede Aufmerksamkeit angewiesen. Seien das jetzt Initiativen, Bürgerinitiativen oder Menschen, die sie einfach willkommen heißen oder denen helfen wollen. Ich freue mich, wenn ich einfach so eine Brücke dazwischen stellen kann und fühle mich da auch ein bisschen verantwortlich. Ich habe das selber durchgemacht und ich sollte auch etwas irgendwie zurückgeben, jetzt wenn ich in dieser Lage bin, wo ich das tun kann.
Sind das auch so die Pläne für die Zukunft? Glaubst du, das wird dich begleiten?
Das wird mich sicherlich begleiten. Ich meine, das Thema ist sehr aktuell. Es sind immer noch sehr viele Menschen davon betroffen. Und das tut mir in der Seele weh, wenn ich diese Geschichten immer wieder höre. Als ich im Flüchtlingsheim war, haben viele Leute mir erzählt, wie sie in den Schiffen fliehen mussten, wie sie tagelang ohne Wasser, ohne Brot überleben mussten. Und ich glaube, ich war auch zu einem sensiblen Alter damals. Ich habe das alles damals erlebt und das hat mich emotional sehr stark geprägt. Und ich möchte das auch gar nicht aufgeben. Also das ist natürlich auf der einen Seite ein bisschen belastend, aber ich glaube, diese Last kann ich am besten aufarbeiten, wenn ich anderen irgendwie ein bisschen weiterhelfen kann. Und sicherlich wird es mich begleiten.
Nalan, schön, dass du heute Abend hier bist.
Sehr gerne.
Und schön, dass du gekommen bist, um hier bei uns zu leben. Die D-Radio Wissen Redaktionskonferenz gekommen, um zu leben und hoffentlich auch gekommen, um zu bleiben.
D-Radio Wissen Redaktionskonferenz.